Wir danken dem Musikteam und ganz besonders auch den Sängern, die uns mitgenommen haben in die etwas neueren Liedern. Unser Thema, das glaube ich, und heute an Jesus Christus. Wir haben ja die letzten beiden Male über den himmlischen Vater nachgedacht und jetzt geht's halt weiter im Glaubensbekenntnis. Wir haben ja festgestellt, dieses apostolische Glaubensbekenntnis ist ein Bekenntnis, das die ganze Schrift, die ganze Bibel zusammenfasst in ein paar Punkte. Und es ist schon sehr alt. Es ist ungefähr 1500 Jahre alt, dieses Bekenntnis. Und es wird überall in der Welt gesprochen. Das ist etwas, was uns über Gemeindegrenzen hin auch verbindet. Und ich habe schon gesehen, es gibt es auch auf Persisch. Es gibt es auf Englisch, auf Französisch, gibt es auch auf Tamilisch? Das weiß ich gar nicht, habe ich nicht gefunden im Internet. Glaubst du nicht? Da müssen wir das nochmal übersetzen, ne? Genau. Auf jeden Fall haben wir uns diesen ersten Paragraph über den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, über Gott die letzten beiden Male Gedanken gemacht. Und heute geht es halt weiter. Und da heißt es, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel, er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Heute geht es halt um Jesus Christus. Und der Glaube an Jesus Christus ist etwas, was unser Leben verändert. Und so schreibt auch Johannes. Johannes war ein Jünger von Jesus und er schreibt über den Glauben an Jesus. Wer glaubt, dass Jesus der Christus ist, der ist ein Kind Gottes. Und wer den Vater liebt, der liebt auch seine Kinder. Wir wissen, dass wir die Kinder Gottes lieben, wenn wir Gott lieben und seine Gebote halten. Gott zu lieben heißt, seine Gebote zu befolgen, und das ist nicht schwer. Denn die Kinder Gottes besiegen diese Welt. Sie siegen durch den Glauben an Christus. Und wer würde den Kampf gegen die Welt gewinnen, wenn nicht der, der glaubt, dass Jesus der Sohn Gottes ist? In vielen Kirchen wird der liebe Gott verkündigt. Und das ist gut so. Aber ganz häufig ist da Schluss. Man hört in vielen Kirchen nichts mehr über Jesus Christus und dass er der Christus ist. Und deswegen wollen wir uns heute Morgen da Gedanken machen, was bedeutet das denn, dass Jesus der Christus ist? Als allererstes wollen wir uns mit dem Namen Jesus beschäftigen. Was heißt denn Jesus? Jesus heißt einfach, Gott ist Rettung. Gott ist Rettung. Und da ist wirklich der Name Programm. Jesus kommt eigentlich von Jeshua oder von, wie wir auf Deutsch auch sagen würden, Josua. Das war im Alten Testament zum Beispiel so, ne? Und jetzt im Neuen Testament Jeshua, Jesus. Und Jesus ist in diese Welt gekommen, weil Gott retten will. Weil Gott retten will. Und das ist der Name. Es gibt ja bis heute noch, das hat mich verwundert, als ich das gehört habe, es gibt ja heute noch lebendige Jesusse. Im Fußball hört man ab und zu mal von einem Jesus. Jesus in Spanien, ne? Ist das immer noch ein aktueller Name? Aber das ist ja nicht nur ein Name, sondern immer, wenn man Jesus sagt, verkündigt man, Gott ist Rettung. Das ist doch toll. Ne? Aber es geht hier um einen besonderen Jesus, nämlich um Jesus, der der Christus ist. Christus ist eigentlich griechisch, Christos. Und das ist ein Titel, den man Jesus gegeben hat. Und es kommt eigentlich aus dem Hebräischen, Mashiach, Mashiach, oder wie wir in Deutsch sagen würden, Messias, Messias. Und das heißt auf Deutsch Gesalbter, der Gesalbte. Und so ist es auch, dass dieser Gesalbte, das ist schon im Alten Testament ein offizieller Titel gewesen. Jeder Jude weiß, wenn er von dem Mashiach hört, wer das ist und was dieser Mashiach tun soll. Es ist ein Gesalbter. Und zwar hat man früher zu Anfang die Könige gesalbt. Wer dienstags zur Bibelstunde kommt, der weiß mehr. Der weiß nämlich, dass Gott eigentlich keinen König über Israel, keinen Menschen haben wollte, weil er sagte, Gott sagte, ich bin euer König. Aber das Volk Israel, das schaute so nach links und rechts und sah die Könige in den anderen Ländern und die waren so schön angezogen, das war so toll, man konnte die anfassen, man konnte sie verehren, die hörte man, die sah man und das Volk Israel sagte dann, wir wollen auch einen König. Und Gott war traurig, das lesen wir im 1. Samuel, Gott war traurig über diesen Wunsch, aber er erfüllte ihnen den Wunsch. Und so bekamen sie einen König. Und der König, der wurde gesalbt mit Öl, als ein Zeichen dafür, dass er A, auserwählt wurde und dass er B, von Gott befähigt worden ist, das Volk zu leiten. Dass er den Heiligen Geist bekommt, um das Volk zu leiten. Und so ist dieser Messias, der Gesalbte, im Alten Testament ein offizieller Titel für Leute, die regieren. Mit anderen Worten, für Leute, die die Richtung vorgeben, die Macht haben zu sagen, was richtig und was falsch ist. Und das war im Alten Testament ein offizieller Titel für Regierende. Und der beste König, den das Volk Israel hatte, das war David. David war der beste König. Und durch ihn ist das Volk Israel aufgeblüht und gewachsen und alle anderen Könige wurden immer mit ihm verglichen. Und König David sagte dann auch, dass da noch jemand anderes kommen würde. Im Psalm 45, Vers 8, das ist der Psalm 45, ist ein Königspsalm. Und in erster Linie hat jemand da den König David beschrieben. Aber in zweiter Linie wussten sie, Gott wird noch einen besseren König als David schicken. Einen ewigen König, der regieren wird. Und so heißt es dann in Vers 8 von diesem König, du liebst das Recht und hast das Unrecht. Deshalb hat der Herr, dein Gott, dich gesalbt und das Öl der Freude über dich ausgegossen, reichlicher als über alle anderen. Und so wird im Alten Testament schon, in den Psalmen und in den anderen Schriften des Alten Testaments, ganz besonders da auch in Daniel, von diesem Messias gesprochen, von diesem Messias, von dem Gesalbten in Daniel 9, Vers 25 und 26. Und das ganze Volk, die haben jetzt immer darauf gewartet, das Volk Gottes, dass er diesen Messias, diesen Gesalbten, diesen Christus schicken wird. Und dann kamen da ein paar Leute und die Leute dachten, vielleicht ist er's. Und dann fragen sie manchmal auch, bist du's oder sollen wir auf einen anderen warten? Und dann kam Jesus, Gott rettet in diese Welt. Und die Menschen haben erkannt, er ist der versprochene König. Er ist der versprochene Gesalbte. Er ist der versprochene Regierende. Und So kriegt Jesus diesen Ehrentitel Christos, Christus im Neuen Testament. Wenn wir jetzt Christus lesen werden in der Bibel, dann werden wir also wissen, aha, der Gesalbte, der von Gott Geschickte, der von Gott Auserwählte, der Regierende. Der Glaube an Jesus Christus ist das, was uns dann auch dazu bringt, wie unser Bibelvers, unser Bibeltext in 1. Johannes 5 sagt: Wer glaubt, dass Jesus Christus, dass Jesus der Christus ist, der ist ein Kind Gottes. So heißt es in der Neuen Leben-Übersetzung. Aber im Griechischen heißt es eigentlich, der ist von Gott geboren. Der ist von Gott geboren. Und so heißt es, dass durch den Glauben sind wir von Neuem geboren. Wenn ich an Jesus Christus glaube, dass er der von Gott geschickte Retter ist, wenn ich daran glaube, dass er für meine Schuld, für meine Trennung von Gott am Kreuz gestorben ist, dann heißt es hier in diesem Text, sind wir von Neuem geboren. Wir sind ein Kind Gottes. Was für eine Botschaft. Du kannst von Neuem anfangen. Egal, was du verbockt hast, egal, was du falsch gemacht hast, du wirst von Neuem durch Gott geboren. Das ist ziemlich schwer zu verstehen. Da gab es einen Mann namens Nikodemus. Wir lesen das in Johannes 3. Und Nikodemus war ein Führer im Volk Gottes, jemand, der sich mit der Bibel auskennt. Ein gottgläubiger Mensch. Und der kommt in der Nacht zu Jesus und will ein Gespräch mit ihm. Und Jesus sagt ihm auf den Kopf zu, diesem frommen Mann, diesem Mann, der schon immer in die Synagoge gelaufen ist, der Gott mit seinem ganzen Leben verherrlichen wollte, der Gott nach Gottes Willen gefragt hat, sein ganzes Leben, der wirklich kein Heide war, der wirklich kein Ungläubiger war, dem sagt Jesus auf dem Kopf zu, Jesus erwiderte ihm, ich versichere dir, wenn jemand nicht vom Neuen geboren wird, kann er das Reich Gottes nicht sehen. Diesen Mann, diesen frommen Mann sagt Jesus das auf den Kopf zu, weil genau das ist das, was ihm gefehlt hat. Er war religiös, er war ein frommer Mann, aber ihm fehlte das, dass er vom Neuen geboren war. Und das gibt es auch bei uns in den Gemeinden. Menschen kommen über Jahre in die Gemeinde und hören sich Predigten an, fangen vielleicht auch an zu beten, ein religiöses Leben zu leben. Aber was ihnen fehlt, ist, dass sie vom Neuen geboren werden, dass ein neuer Mensch aus ihnen gemacht wird. Und wenn wir nicht vom Neuen geboren werden, so sagt Jesus das, kannst du das Reich Gottes nicht sehen. Du kannst Gott nicht erfahren in dem Maße, wie er sich das wünscht, wenn du nicht vom Neuen geboren bist. Das ist also die Grundlage dafür, Gott und sein Reich zu sehen und kennenzulernen und darin zu leben. Und dann geht das Gespräch weiter. Aus Zeitgründen können wir gar nicht das ganze Gespräch uns angucken, aber ich will noch einen Vers daraus nehmen. Denn Jesus sagt dann auch, wie man dann neugeboren wird. Er sagt, denn Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hingab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren wird, sondern das ewige Leben hat. Das bedeutet, Jesus hat alles getan zu Anfang. Gott hat die Welt so geliebt, er hat seinen Sohn geschickt, der ist am Kreuz gestorben für unsere Schuld. Und jeder, der an das glaubt, was Jesus getan hat, für sich persönlich in Anspruch nimmt, der geht nicht verloren, sondern er bekommt das ewige Leben geschenkt. Etwas Neues beginnt in ihm, ein neues Leben. Und das ewige Leben, das fängt ja nicht erst an, wenn ich tot bin, sondern das ewige Leben fängt dann an, wenn du Jesus Christus in dein Leben einlädst. Dann fängt das neue Leben an, das ewige Leben. Und es geht über den Tod hinaus. Und zum Schluss sagt Paulus dann zu uns in 2. Korinther 5, 17, wer mit Christus lebt, wird ein neuer Mensch. Er ist nicht mehr derselbe, denn sein altes Leben ist vorbei. Ein neues Leben hat begonnen. Es geht nicht um Religiosität. Es geht nicht darum, dass ich Gebete auswendig lerne oder Bibel auswendig lerne. Das ist auch gut, aber das rettet mich nicht. Sondern eine Beziehung zu Christus, ein Leben mit Christus, mit dem Gesalbten, ein Leben mit Jesus, das macht mich zu einem neuen Menschen. Das Alte ist vorbei. Ist das nicht eine gute Botschaft? Jetzt denk mal drüber nach, was alles Altes in deinem Leben in die Grütze gegangen ist. Was alles kaputt gegangen ist. Wo du Fehler gemacht hast. Wo du dich heute noch selber in den Hintern treten könntest, weil du etwas gesagt, gedacht oder gemacht hast. Wenn du mit Christus lebst, wenn du das in Anspruch nimmst, was Jesus für dich getan hat, es ist vorbei. Vorbei. Es ist etwas Neues entstanden. Also eine neue Pflanze. Es ist ein Neues entstanden. Ist das nicht genial? Ist das nicht eine frohe Botschaft, die wir haben? Du musst nicht mehr das mit dir rumschleppen, was dir als Last auf dem Rücken liegt. Du darfst es loswerden bei Jesus. Wir sind von Neuem geboren. Und weil das so ist, weil wir durch Christus jetzt Kinder Gottes sind und weil wir wissen, was der himmlische Vater für uns alles getan hat, deswegen lieben wir den himmlischen Vater. Ne? Wenn ich merke, der ist ja nicht der oben sitzt und guckt, ob ich auch ja alles richtig mache und mir dann auf die Finger haut und sagt, was tust du? Sondern wenn ich weiß, wenn wir uns das in Erinnerung rufen, was wir die letzten Male gehört haben, dass er ein himmlischer Vater ist, der so ganz anders ist wie unsere Väter, der ein guter Vater ist, der uns so liebt. Und deswegen ist die Reaktion auf seine Liebe, dass wir ihn zurücklieben. Und das sagt unser Text in 1. Johannes 5 auch. Wer den Vater liebt, der liebt auch seine Kinder. Wer den Vater liebt, der liebt auch die anderen Gläubigen. Durch die Liebe zum Vater kommt auch die Liebe zu den anderen Gläubigen. Wenn ich die Liebe des Vaters erlebe, wenn ich erlebe, dass er mir vergibt, dass er barmherzig ist, dass er mich so annimmt, wie ich bin, dass er mich durch Liebe verändert, dass er mir immer wieder verzeiht. Wenn das in mir lebt, das kommt dann irgendwann ganz automatisch auch nach außen hin, wenn ich damit bewusst lebe. Und diese Liebe zu Gott verbindet uns. Heute nehmen wir 7 neue Mitglieder auf in unsere Stadtmission. Und ich wünsche mir, dass wir als Mitglieder und auch als Freunde der Gemeinde, dass diese Liebe zwischen uns sichtbar wird. Dass wenn Menschen von außerhalb auf die Stadtmission gucken, dass die sagen, boah, was ist denn da los? Wie gehen die denn miteinander um? Das ist ja irre. Die gehen so liebevoll, die kümmern sich umeinander, die schauen aufeinander, die haben Acht, die helfen einander, die sind freundlich zueinander. Die Liebe des Vaters verändert mich so, dass ich anders mit Menschen umgehen kann. Und die Liebe zu Gott verbindet uns. Ja, manchmal schwer, sonst die Liebe voneinander, zueinander, ne? Ist manchmal schwierig, aber die Liebe zu Gott, das, was ich empfange von ihm, kann ich dann weitergeben? Und manchmal ist das so, dann macht mich einer oder eine von der Seite an und ich würde am liebsten zurückgeben. Und dass ich dann sage, Herr, du vergibst mir, du liebst mich. Und im Moment könnte ich dem wirklich zurück eine reinwürgen. Und dass ich dann sage, hilf mir, dass ich ihn lieben und annehmen und verzeihen und ermutigen kann. Jetzt kommen wir dazu, wie wird diese Liebe nämlich sichtbar? Da sagt unser Text das auch ganz klar. Wir wissen, dass wir die Kinder Gottes lieben, wenn wir Gott lieben und seine Gebote halten. Denn die Kinder Gottes, halten. Gott zu lieben heißt, seine Gebote zu befolgen und das ist nicht schwer. Also, es gehört etwas dazu zu lieben, etwas, was wir mit Liebe manchmal gar nicht in Verbindung bringen, nämlich Gehorsam. Dass wir Gott gehorsam sind, dass wir hören auf das, was Gott uns sagt, wie wir miteinander umgehen sollen. Nicht wie ich denke, was ich will, sondern wie Gott will, dass wir miteinander umgehen. Und dann gibt es da diesen Spruch, die Gebote sind nicht schwer. Und wenn ich das lese, denke ich, what? Bitte was? Ich finde die Gebote manchmal ziemlich schwer. Ne, wenn man sich überlegt, diese ganzen 10 Gebote, was du da alles machen sollst, den Feiertag heiligen, deine Eltern ehren und so weiter und so weiter. Boah, Mensch, und dann kommt noch der 10. dazu, dass ich 10% von meinem Gehalt abgeben soll und dann soll ich noch dies tun und meine Feinde lieben und dies und das und jenes. Boah, Mann, das ist gar nicht so einfach. Und dann kommt der Johannes daher und sagt, die Gebote sind nicht schwer. Johannes, hallo? Geht's noch? Aber Johannes hat's geblickt. Johannes hat's geblickt. Der wusste nämlich genau, was Jesus von uns wollte. Jesus sagt nämlich, was die Gebote angeht, da kam nämlich ein Mann zu ihm und fragte, welches ist das wichtigste Gebot im Gesetz Mose? Und Jesus antwortet darauf in Matthäus 22, 37 bis 40, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele und mit all deinen Gedanken. Das ist das erste und wichtigste Gebot. Ein weiteres ist genauso wichtig, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Und dann hört, was er dann sagt. Alle anderen Gebote und Forderungen der Propheten gründen sich auf diesen beiden, sind eingeschlossen in diesen beiden Geboten. Wenn ich Gott liebe, mich liebe und den Nächsten liebe, dann ist das Gesetz Gottes erfüllt. Gottes Gebot ist nicht schwer. Es geht um Liebe. Es geht nicht um Religiosität. Es geht nicht um das bloße Einhalten irgendwelcher Sachen. Wenn ich alles einhalte, dann muss Gott doch glücklich über mich sein. Dann bin ich doch okay. Nein, es geht um Liebe. Es geht um Beziehung. Beziehung zu Gott, Beziehung zu Jesus, Beziehung zu mir selber und Beziehung zu meinen Menschen um mich herum. Jetzt rufen einige Halleluja innerlich. Machen wir ja hier nicht. Innerlich. Halleluja. Wenn du nämlich Beziehungsmensch bist, dann ist das, du atmest einfach auf. Aber wenn du kein Beziehungsmensch bist, wenn du eher so ein sachorientierter Typ bist, dann denkst du, ach du grüne Neune. Aber Beziehungen, wir leben alle in Beziehungen. Und es soll uns nicht stressen, sondern es geht um Liebe in der Beziehung. Und Gott liebt uns zuerst. Und deswegen, weil Gott uns zuerst liebt, ist es nicht schwer, seine Gebote zu halten. Also, Gehorsam gegenüber der Gebote werden sichtbar, wie ich mit anderen umgehe. Daran erkennt man die Liebe. Sogar die Liebe zu Gott, wie ich mit anderen umgehe. Ich komme zum Schluss, denn unser Text in 1. Johannes, der sagt dann, denn die Kinder Gottes besiegen diese Welt. Sie siegen durch den Glauben an Christus, in Vers 4. Und diese Welt, in der wir leben, ist eigentlich eine Welt, die sich gegen Gott stellt. Eine Welt, die mit Gott nichts zu tun haben will. Und in dieser Welt leben wir als Kinder Gottes. Wir sind nicht wie die Welt, weil wir nicht dieser Welt gehören. Wir gehören noch nicht mal uns selber, sondern wir sind Kinder Gottes. Und diese Welt, die stellt sich gegen Gott. Johannes sagt das in 1. Johannes 2, 15 bis 17. Da heißt es, hört auf, diese Welt und das, was sie euch anbietet, zu lieben. Geht es auch um Liebe, ne? Weltliebe. Denn wer diese Welt liebt, zeigt, dass die Liebe des Vaters nicht in ihm ist. Denn die Welt kennt nur das Verlangen nach körperlicher Befriedigung, die Gier nach allem, was unsere Augen sehen und den Stolz auf unseren Besitz. Dies alles ist nicht vom Vater, sondern kommt von der Welt. Doch die Welt vergeht mit all ihren Verlockungen. Wer aber den Willen Gottes tut, wird in Ewigkeit leben. Die Welt ist so das, was du vorzeigen kannst, das, was so scheint, das, was so leuchtet, das macht es interessant. Und wir sind so ganz anders als diese Welt, weil wir Kinder Gottes sind. Und da ist ein Kampf, da ist diese Welt oder Paulus sagt es dann, da ist diese alte Natur, unser alter Mensch, der ist noch nicht tot, der ist noch in uns drin. Man nennt es auch das Fleisch, ja. Da gibt es den Geist, das geistliche Leben und das fleischliche Leben. Und die kämpfen beide in uns. Und dieser Kampf ist real. Ich tue Dinge, die ich eigentlich nicht tun will, sagt Paulus auch. Ich mache etwas, ich sage etwas und hinterher denke ich, Dirk, wie bist du denn drauf? Du bist doch ein Kind Gottes. Wie kannst du denn sowas sagen? Wie kannst du sowas denken? Wie kannst du sowas machen? Und manchmal bin ich ganz verzweifelt und denke, ich bin doch ein Kind Gottes. Wie soll das alles noch enden? Und als ich mal so jung war wie ihr hier vorne, da, ich meinte jetzt eher die rechts von dir, Klaus, oder links von dir. Als ich noch jung war, dachte ich, je älter ich bin, je länger ich Christ bin, umso mehr werde ich alles im Griff haben. Umso mehr werde ich nicht mehr im Fleisch leben, nicht mehr in dieser Welt leben. Ich werde das alles überwunden haben. Was muss ich euch sagen? Ich will euch nicht frustrieren. Aber je länger ich mit Jesus lebe, sagt Jesus, guck mal hier, Dirk, da müssen wir noch dran arbeiten. Und guck mal hier, Dirk, da müssen wir auch noch dran arbeiten. Und Dirk, da bist du nicht so, wie ich mir das eigentlich von dir wünsche und vorgestellt habe. Geht da ganz liebevoll mit mir um. Und er setzt mich auch nicht unter Zeitdruck. Und auch wenn ich zum x-ten Male wieder auf die Nase gefallen bin, sagt er zu mir, komm, komm Junge, steh auf, nicht liegen bleiben, steh auf, komm. Denn der Kampf ist schon entschieden. Ich bin mitten im Kampf, ich bin manchmal verzweifelt und denke, ich krieg's nie hin. Aber unser Text sagt, der Kampf ist schon entschieden, denn die Kinder Gottes besiegen diese Welt. Sie besiegen diese Welt, sie überkommen diese Welt, sie bekommen die Probleme. Der Kampf ist schon entschieden durch unseren Glauben an Christus. Durch unseren Glauben haben wir den Sieg über diese Welt. Und wir müssen uns nicht frustriert aufgeben, sondern der Herr will uns helfen in dieser Sache. Denn in 1. Johannes 4, Vers 4, ups, zurück, ein bisschen schnell, 1. Johannes 4, Vers 4, da sagt Johannes nämlich, der Geist, der in euch lebt, ist größer als der Geist, der die Welt regiert. Der, der in euch ist, ist größer als der, der in dieser Welt regiert. Und das dürfen wir für uns in Anspruch nehmen. Immer wenn wir nicht können, wenn wir verzweifeln, können wir zu Gott sagen, zu Jesus sagen, gib mir deinen Geist und hilf mir, dass ich das überwinde, dass ich das besiege. Wir haben heute Morgen davon gehört, es geht um den Glauben an Jesus, nicht um Religiosität, nicht darum, dass ich irgendwie etwas tue, sondern es geht um die Beziehung zu Jesus, dem Christus. Und es geht um die Liebe zu Gott und den Geschwistern. Und es geht um den Gehorsam gegenüber Gottes Geboten, die nicht schwer sind. Amen. Amen. Lass uns beten. Wir danken dir, Herr, dass du der himmlische Vater bist, der uns so sehr liebt, dass du Jesus geschickt hast, der uns rettet. Und wir danken dir, dass er der Gesalbte ist, dass er der Regierende ist, dass er der Retter ist. Und wir loben dich dafür, dass wir durch ihn deine Kinder werden können. Und dass wir erkennen können, wer du bist dadurch und wer wir sind. Und dass wir nicht verzweifeln müssen an dem, was vielleicht nicht funktioniert in unserem Leben, wo wir Probleme haben, sondern wir dürfen immer wieder zu dir kommen. Wir dürfen zu dir rufen und dein Geist will uns befähigen, so zu leben, wie es ein Kind Gottes gebührt. Danke dafür, Herr, dass du uns nicht zu Einzelkämpfern gemacht hast, sondern dass wir in der Gemeinschaft leben dürfen, dass wir uns gegenseitig lieben, unterstützen, helfen, ermutigen und aufrichten können. Danke dafür, für unsere Gemeinde. Hilf uns, dass wir so leben können, dass wir dich ehren und dass wir ein Zeugnis für die Menschen um uns herum sein können. Dafür brauchen wir dich und deinen guten Geist. Amen.